Hallo zusammen. Ja, es ist mal wieder soweit. Hier ist der Manuel von Bitcoin Fiat und Rock'n'Roll und wir nehmen eine neue News-Episode auf. Es ist mal wieder Ende des Monats. Wir haben Ende Juni 2024 und das ist natürlich mal wieder ein Zeichen, dass wir eine News-Episode aufnehmen und auf die Meldungen, auf die wichtigsten Meldungen in den vergangenen 4 Wochen blicken. Wir haben heute mal eine kleinere Runde und zwar ist der liebe Stefan dabei und freut mich natürlich, dass du wieder dabei bist und uns auch weiter begleiten wirst in den nächsten Monaten im Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll Podcast. Also unsere Kooperation mit Zwielke geht weiter, das freut uns wirklich sehr. Stefan, herzlich willkommen.
Ja, hallo Manuel, freut mich auch sehr, dass es weitergeht. Wir haben die Kooperation auf jeden Fall mal mindestens bis Ende des Jahres verlängert. Das finde ich total toll. Und heute meine Premiere in einem News-Update.
Genau, stimmt. Weil bisher hatten wir den Fokus auf diese kleine Serie rund um Institutional DeFi gemacht. Das lohnt sich auf jeden Fall auch noch weiterhin, diese Episoden sie anzuhören. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und nehmen wir auch gerne nochmal in die Shownotes auf die 3 Episoden. Ja, heute haben wir mitgebracht einige Artikel mit Fokus auf die MiCA-Auswirkung auf die europäische Kryptoökonomie und da ganz klar der Fokus auf Stablecoins. Die MiCA, die reguliert ja vor allem, würde ich mal sagen, zumindest reden da die meisten Leute drüber, dass das der größte Impact hat auf den Impact auf Stablecoins. Die werden ja dann unter der E-Geld-Richtlinie unter MiCA als E-Geld-Token reguliert und das betrifft natürlich auch die Kryptobörsen, die hier in Europa tätig sind. Darüber werden wir sprechen. Dann werden wir weiter sprechen über viele Entwicklungen im Bereich von Ethereum. Da ist einiges passiert. Und die Adoption von Blockchain in TradFi und den traditionellen Finanzmärkten. Da ist auch einiges passiert. Also, wieder mal spannende Themen, die wir mitgebracht haben. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und unser lieber Michi, den hat es heute Nacht leider erwischt. Der wäre normalerweise auch mit dabei gewesen, aber da springen wir heute ein und übernehmen seinen Teil. Das sollte hoffentlich auch kein Problem sein. Ja, ein Punkt würde ich noch, bevor wir starten, aufbringen. Wir haben ja jetzt seit einigen Wochen unsere Hörerumfrage laufen und da wollten wir uns bereits mal bedanken über diejenigen, die schon bereits teilgenommen haben und möchten aber natürlich auch nochmal darauf hinweisen, das werdet ihr auch in der Mitte der Episode noch hören, dass ihr weiterhin teilnehmen könnt. Wir würden uns wirklich sehr über weitere Teilnehmer freuen. Aber ja, wir haben auch schon erste Resultate, die wollte ich mal mitbringen. 75 Hörer haben bereits teilgenommen, da ist auf jeden Fall noch einiges an Luft nach oben offen. Also klicken, klicken, klicken und voten dauert auch nur 2 Minuten. Ganz interessant und da würde ich natürlich auch unsere weiblichen Zuhörer doch direkt ansprechen, vielleicht die Quote noch zu verändern, denn aktuell sind 90% männlich, die teilgenommen haben. Ganz interessant, aufgegliedert in den Altersklassen 16% zwischen 20 und 30, rund 23% zwischen 30 und 40, dann geht's hoch, 25, also ein Viertel zwischen 40 und 50 und dann interessanterweise 28% doch wirklich zwischen 50 und 60 Jahren. Und vor allem aus Banken und Beratungen haben wir Teilnehmer gehabt, rund 4% aus der Kryptoindustrie, das fand ich auch ganz interessant, also nicht unbedingt so viel, vielmehr eben aus dem traditionellen Bereich, den wir ja natürlich auch ansprechen möchten. Ja klar, Associates und Analysts hören uns, aber auch wirklich viele Directors und Managing Directors, was uns natürlich sehr freut. Das heißt, wir erreichen hier hoffentlich euch auch, die ja in den entscheidenden Positionen sitzen und sich über die Themen aufklären möchten. Vor allem Spotify wird genutzt, 40% der Hörer nutzen Spotify, aber auch Apple Podcast, ein Viertel. Und ja, was uns wirklich sehr freut, ist, fast 45% hören fast jede Folge, 26% hören die meisten Folgen und nur 22% haben angegeben, dass sie nur einzelne Episoden hören. Also eine sehr treue Hörerschaft, das freut uns natürlich sehr und auch, dass wir ja wirklich anscheinend entscheidende Personen in den institutionellen Finanzinstituten erreichen können, das freut uns sehr. Aber das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, 75 Teilnehmer, das heißt, nehmt sehr gerne weiter teil. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. So viel zum Intro und Housekeeping. Dann würde ich sagen, steigen wir doch mal in das Marktupdate ein. Und Stefan, da übergebe ich mal an dich. Du fängst mal an, etwas über die aktuelle Lage am Bitcoin-Markt zu erzählen.
Ja, schauen wir mal kurz auf die Preise. Das sieht nicht so aus, wie die meisten Bitcoin-Fans das wahrscheinlich sich erhofft hatten für einen Juni, kurze Zeit nach dem Halving. Stand heute Morgen stehen wir bei 16.685 US-Dollar beim Bitcoin. Wir haben sogar die letzten Wochen mal die 60.000 nach unten geknackt. Also ich glaube, Tiefstand war 59.400 um den Dreh. Man kann sich natürlich fragen, ist da die Euphorie der Bitcoin-ETFs jetzt schon verflogen oder woran liegt das? Ein starker Grund ist, dass die Bestände aus der Mt. Gox, aus dem Mt. Gox-Drama von vor vielen, vielen Jahren nun liquidiert werden sollen im Juli und der Markt nimmt wahrscheinlich dieses Ereignis schon vorweg in dieser ganzen Preiserwartung. Man liest da immer wieder über Staaten, die ihre Bestände liquidieren, sowohl in Deutschland als auch in den USA werden wohl Bitcoins aus irgendwelchen Strafverfahren zumindest in Stellung gebracht, berichten die Analysten. Also das sind alles Nachrichten, die in einem sonst, glaube ich, sehr ruhigen Marktumfeld, wo auch vieles wieder gespannt auf die USA guckt. Da gehen wir später noch drauf ein, was da politisch passiert. Ja, der Bitcoin sich in so einem zurückhaltenden Umfeld bewegt, aus meiner Sicht. Speziell in die ETFs reinschauen, dann macht BlackRock weiter Furore, ist der größte Bitcoin-Fund der Welt. Inzwischen hat Grayscale abgelöst. So der iShares Bitcoin Trust ist jetzt größer als der Grayscale. Und die IBIT verwaltet Vermögenswerte von über 17 Milliarden Dollar. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und Ursache liegt in den attraktiveren Gebühren letztendlich, dass die Kunden da von A nach B gewandert sind. Und insofern, ja, eine spannende, aber zu erwartende Entwicklung, die wir da beobachten können.
Was ich in den letzten Tagen auch nochmal zum Preis gesehen habe, das fand ich ganz interessant, ist, ja, ich meine, da tut sich jetzt aktuell ja nicht so viel. Der Preis ist jetzt vom All-Time-High durchaus ein Stück gefallen. Da waren wir ja über 70.000. Aber wenn man sich mal den Kurs, wenn man mal rauszoomt und den Kurs anguckt, sind wir natürlich immer noch wahnsinnig hoch. Ja? Also jetzt ist einfach so die Frage, ich glaube, das ist das auch, was den Markt so umtreibt. In welche Richtung geht es jetzt? Ja? Seit einigen Wochen fällt der Kurs, ja? Jetzt so seit 2-3 Wochen. Und das möchte man natürlich nicht sehen, dass das weitergeht. Aber dennoch sind wir natürlich wahnsinnig hoch immer noch, wenn man das jetzt mal im Vergleich zu den letzten Monaten anschaut. Ja. Also bin mal gespannt, wie da der Verkaufsdruck weiter möglicherweise den Kurs beeinträchtigen kann.
Ja, das ist sehr spannend. Die Frage ist ja auch, welche neuen News kommen da? Wo kommt neue Fantasie her? Das ist sicher eine ganz spannende Überlegung. Aber schauen wir doch mal auf Ethereum. Da ist newstechnisch, glaube ich, mehr los. Der Kurs von Ethereum steht bei 3.380 US-Dollar. Ähnliche Entwicklung wie beim Bitcoin. Nicht viel Schwankungen zwischen 3.340 und 3.480 in den letzten 5 Handelstagen. Also auch so eine Seitwärtsbewegung. Ja, in diesem Zusammenhang wär's wahrscheinlich auch geschickt, auf die Ethereum-ETFs zu schauen, weil dort gibt es durchaus spannende News. Verschiedene Analysten, darunter Bloomberg, sagen den 2. Juli als Launch-Termin für die Ethereum-ETFs, für die Spot-ETFs voraus. Da gab es einfach spannende Signale am Markt. Es gab S1-Anträge, die geändert und auch beantwortet wurden. Das sind gute Zeichen, wo die Analysten glauben, hier geht's bald los. Spannend ist auch so verschiedene News aus dem Markt, die etwas konkreter werden. VanEck zum Beispiel hat die Woche angekündigt, auf die Gebühren für die ersten 1,5 Milliarden zu verzichten, danach auf 0,2% oder 20 Basispunkte. Das sind gute News. Wir haben auch Nachrichten von BlackRock, dass erste Seed-Investoren schon 40.000 Anteile vorab gekauft oder reserviert haben. Also da scheint auch die nötige Traction am Markt gegeben zu sein, dass diese Ethereum-ETFs nicht nur starten, sondern auch eine gewisse Nachfrage sehen. Das ist, denke ich, eine spannende Neuigkeit. Es passiert auch viel Rechtliches am Markt und da gibt es ein wildes Auf und Ab im Juni, was die SEC und Consensus angeht. Das Ganze ging Mitte Juni los, als die ganze Krypto-Community gejubelt hat, dass SEC ein Verfahren zurückzieht, das Anfang des Jahres angestrengt wurde. Und das hat damit zu tun, dass es diese Ethereum-ETFs jetzt gibt, dass Ethereum eher als Commodity, als Security eingeordnet wird. Und die Klage von Anfang des Jahres bezog sich genau auf diesen Aspekt und Consensus hat dann nachgehakt. Also liebe SEC, Wie könnt ihr hier uns anklagen und gleichzeitig signalisieren, dass diese Ethereum-ETFs an den Start gehen dürfen? Und das hatte Erfolg. Also kurze Zeit später hat die SEC tatsächlich diese Anklage zurückgezogen und die Branche hat gejubelt bis gestern, weil gestern ging die neue Anklage von SEC an den Start, habe ich gerade heute früh gelesen mit großen Augen. Jetzt ist MetaMask, die Browser-Extension von Consensus, der Stein des Anstoßes und diese Anklage hat es wirklich in sich. Weil wenn man da kurz reinliest, da geht es um die Swap- und Staking-Features rund um Liquid-Staked Ethereum. Also all das, was von Lido oder Rocket Pool, die auch namentlich wohl erwähnt sind, angeboten wird. Kurze Recap, man selbst kann ja Ethereum nur staken, wenn man 32 ETH aufbringt. Das haben die wenigsten. Also gibt es sogenannte Liquid-Staking-Provider, wo ich auch mit einem halben ETH mich mit anderen verbünden kann, diese ETH in einen Smart Contract hinterlegen kann und sobald 32 ETH zusammenkommen, wird für mich gestaked, also eine Finanzdienstleistung, wenn man so will. Und die SEC sagt nun, okay, Tools, die das direkt oder indirekt ermöglichen, werden als Unregistered Broker angesehen, weil wir es hier mit einer Security zu tun haben. Umgekehrt heißt das aus meiner Sicht, aus meiner laienhaften Sicht, Liquid ETH wird als Security angesehen. Also wir haben gerade den Freispruch für ETH, the base asset, dass das eine Commodity ist. Nun sagt die SEC wenige Tage später, Liquid Staking Tokens sind Securities. Und aus meiner persönlichen Sicht weitergedacht heißt das, ganz DeFi hat ein Problem. Also wenn das schon als Security begutachtet wird, der gleiche Mechanismus, den wir bei Liquid Staking sehen, wird bei fast jedem DeFi-Protokoll genutzt. Ich stecke meine Tokens in einen Smart Contract, ich kriege andere Tokens als Beleg quasi zurück, dass ich diese Investition oder dieses Hinterlegen getätigt habe. Also ich glaube, das werden ganz viele DeFi-Protokolle sehr genau begutachten, was die SEC da Consensus vorwirft und wird interessante Folgen haben, wie das weitergeht.
Ja, ist ja so anzusehen oder könnte angesehen werden wie so ein Fondsprodukt oder wie so ein Zertifikatprodukt, ne? Man hat irgendein Asset und gibt dann noch eine Verbindlichkeit aus. Da muss man natürlich dann auch schauen, wer ist da der Emittent von solchen Token. Das ist ja sicherlich nicht so einfach, ja, insbesondere wenn es aus DeFi, also wirklich aus dem Smart Contract Mechanismus, wenn diese Token dort entstehen. Aber wenn man dann eben über ein Frontend und über eine Applikation den Zugang dazu gibt, dann könnte man halt als Broker wiederum rangenommen werden. Ne? Ich glaube, aus der Richtung gehen sie da dran. Wie du schon sagst, das hat es in sich, ja, das glaube ich auch.
Was hier nochmal spannend ist, und ich möchte nochmal die Krypto-Seite dieser Medaille kurz erläutern. Die Plattformen wie Ethereum haben ja enormes Interesse daran, dass auch kleinere Investoren genau das tun können. Genau hierum geht's. Protokolle wie Ethereum wollen, dass es so etwas gibt wie Liquid Staking, um kleinere Investoren auch an den Staking Rewards der Blockchain zu beteiligen, weil über Staking ja die Blockchain gesichert wird. Das heißt, wir haben so 800.000 Staker. Davon sind jetzt viele Liquid Staking Provider dabei. Das heißt, wir sprechen von Millionen von Kleininvestoren, die hier Ethereum absichern. Das heißt, das ist das ureigenste Interesse des Protokolls, dass es das gibt. Wenn die SEC jetzt einen Investorenschutz hier angibt, dann ist die spannende Frage, wenn ich das nicht mehr tun darf, sondern mich auf ein Protokoll zurückziehe, da wird der nächste logische Schritt von Consensus sein, die Oberfläche wegzunehmen und irgendwem zu überlassen, sich auf Protokollebene zurückzuziehen. Und dann wird es für den Verbraucher eigentlich gefährlicher. Also wir haben das bei verschiedenen DeFi-Protokollen in der Vergangenheit schon gesehen, dass sie alles anbieten außer die UI. Und das macht natürlich für Betrüger die Tür auf, weil ich als Nutzer extreme Unsicherheit habe, über welche Kanäle gelangt mein Token überhaupt in diesen Smart Contract. Also das ist aus meiner Sicht ein sehr zweischneidiges Schwert, ob hier wirklich der Verbraucher oder der Investor im Blick steht oder ob es einfach um eine Grundsatzentscheidung geht, wo die rote Linie ist, wo ich meinen Einflussbereich geltend mache. Ich glaube, die ursprüngliche Intention, dort Regeln aufzuziehen, dass das Ganze geordnet ablaufen muss, absolut. Aber die Art und Weise ist wiederum spannend, wie da vorgegangen wird. Ja, das vielleicht kurz zur Einordnung aus meiner Sicht. Es gibt aber auch positive News, sehr, sehr positive News aus meiner Sicht. Und zwar überraschende, der Investor Paradigm hat einen neuen Ethereum Execution Client diese Woche angekündigt, nennt sich R-ETH und basiert auf der Programmiersprache Rust. Und zwar ist das der 5. Ethereum Client. Es gibt 4 weitere: Geth, Nethermind, Besu und Aragon. Und die haben alle gemeinsam, dass sie auf anderen Programmiersprachen aufsetzen, an verschiedenen implementiert sind. Eine der sehr starken Stärken von Ethereum, keine andere Blockchain hat, Clients in verschiedenen Programmiersprachen von verschiedenen Teams entwickelt. Und all diese anderen Sprachen sind sogenannte Managed-Sprachen, also auf einem relativ hohen Abstraktionslevel implementiert. Background, ich bin Informatiker, ich verstehe ein bisschen, was da passiert. Und Rust ist eine relativ Low-Level-Programmiersprache, die schneller läuft als Java oder C-Sharp, was die anderen, oder Go, was die anderen Clients nutzen. Das heißt, die Entwickler versprechen sich hier einen Geschwindigkeitsboost, was am Ende in mehr Transactions per Second münden könnte, was sicher mit einem niedrigeren Speicherverbrauch der Clients einhergeht. Also auch hier wieder eine Bewegung Richtung Demokratisierung für die Notbetreiber, dass auch normalere PC-Hardware sowas gut laufen lassen kann, auch wenn noch mehr Last aufs System kommt. Also eine sehr schöne Entwicklung.
Ja, und es ist wichtig auch, ne? Also, dass man weiter Diversifikation im Client Environment reinbringt. Ich hatte da mal eine Episode aufgenommen, verlinke ich auch gerne mal in den Shownotes, wo ich das Risiko von zu wenig Client-Diversifikation anhand eines vorgefallenen Beispiels mal näher beleuchtet habe und dargestellt habe. Das ist durchaus noch ein Problem im Ethereum-Netzwerk, ne? Dass eben hier so eine hohe Diversifikation nicht besteht und eigentlich alles auf Nethermind läuft und auf Geth läuft, und Nethermind hatte ja den Fehler, ist ein Minority-Client, aber wenn Geth ein Problem hätte als Supermajority-Client, dann hätte Ethereum wirklich einige Probleme. Das heißt, es ist absolut aus Resilienzgründen zu begrüßen, dass hier auch ein weiterer Client dazukommt, der dann hoffentlich auch Anteile von Geth letzten Endes rausnimmt.
Absolut, absolut. Man muss natürlich sehen, was die Node-Operator dazu sagen, ob dieser neue Client wirklich zur Anwendung kommt oder ob da jeder noch skeptisch ist. Sicher wird das kein schneller Siegeszug, sondern wird sich über die Zeit beweisen müssen, wie sich dieser Client im Betrieb anstellt, wie seine Uptime ist. Aber da müssen wir beobachten, was passiert.
Und da habe ich gerade mal schnell reingeschaut und ganz interessant, Execution Clients, wie wir es gerade gesagt haben, Geth ist durchaus runtergegangen, schon auf 55%. Nethermind ist gestiegen auf 28%. Ich habe jetzt länger nicht mehr geschaut, das ist ganz interessant. Also das liegt jetzt sicherlich noch nicht an dem neuen Client, aber man bewegt sich etwas weg von Geth. Also hört euch da gerne auch nochmal die Episode an, wenn euch das interessiert. Das ist wirklich extrem wichtig für das Ethereum-Netzwerk.
Vielleicht ein letzter News-Aspekt aus dem Ethereum-Lager. Wenn man sich die Gaspreise anschaut, also wie teuer ist eigentlich eine Transaktion, da ist da extreme Bewegungen nach unten zu sehen über die letzten Wochen und Monate. Wir sind bei 1-2 Gwei. Es wird ja immer in Ethereum als Basis bewertet. Das hat man schon Monate oder Jahre nicht mehr gesehen, so niedrige Transaktionskosten auf Ethereum. Und das ist die mittelfristige Auswirkung des Denkun-Updates aus dem Februar, März diesen Jahres, dass diese Blob-Storage-Speichereinheiten eingeführt wurden, wo die Layer 2s von Ethereum sehr günstig ihre Proofs letztendlich auslagern können. Das heißt, der normale Blockspace von Ethereum ist damit für lokale Transaktionen auf Layer 1 viel, viel attraktiver wieder geworden. Das führt sogar dazu, dass man auf Ethereum auch wieder Scam-Transaktionen auf seinem Wallet findet. Das war 2 Jahre lang überhaupt nicht der Fall, weil es einfach zu teuer war. Also hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Und vielleicht ein Blick auf die Layer 2s. Es ist wirklich sehr, sehr günstig, mittlerweile Transaktionen zu machen. Wir haben gestern geschaut, also bei Base sind wir auf 0,1 Cent für eine einfache Transfertransaktion, auf Optimism bei 0,04 Cent. Das heißt, dieser Plan, in die Breite zu skalieren über Layer 2s und damit Transaktionskosten und Skalierung hinzubekommen, die auch für den Mainstream attraktiv sind, der scheint soweit aufzugehen. Also eine sehr, sehr spannende Entwicklung für Apps auf Blockchains, die auch jenseits des Finanzsystems interessant sind. Da sehen wir sehr viele Entwicklungen so im Social-Media-Bereich, die davon profitieren werden.
Und ich meine, das ist ja die Strategie von Ethereum, eher über ihre Layer 2s das System zu skalieren. Ganz anders ja dann andere Layer 1s, die sich verändern und da einen anderen Ansatz fahren, ne? Also ohne ein zweites System unter dem Hauptsystem aufzubauen, was dann immer mal wieder rekonziliert mit dem Hauptsystem, gibt es ja da auch einige Updates oder einige Entwicklungen im Bereich Solana, was ja eine Layer 1 Blockchain ist und dort hier also sehr, sehr hoch skalieren soll. Da hast du, glaube ich, auch noch ein paar Punkte mitgebracht, die ganz gut da reinpassen, oder?
Ja, kurzer Ausflug zu Solana. Die zwei Lager streiten sich ja extrem, was der bessere Architektur-Approach ist, ob man ja, in die Breite geht mit Layer 2s und auch anderen vertraut oder ob man versucht, die Innovation sehr zentral zu halten auf der eigenen Layer 1, um auch die User beisammen zu haben und halten, um die Liquidität beisammen zu halten. Gibt also sehr gute Argumente für den Approach von Solana. Und was auch für Solana spricht, ist die Innovationsgeschwindigkeit. Also ich spüre da schon, dass das Ethereum-Lager durch Solana positiv unter Druck gesetzt wird. News dieser Woche sind 2 bis 3. Spannend, im Vergleich zu Layer 2s ist Solanas Ankündigung von ZK Compression. Das nutzt quasi Mechanismen, die man von Ethereum Layer 2s kennt, aber auf der Layer 1. Das heißt, man verspricht sich eine Kompression von State um Faktor 50.000. Also das ist schon eine Ansage. Wie macht man das? Man speichert nicht die Daten selbst auf der Blockchain, sondern man arbeitet mit Proofs, mit ZK-Proofs, also Zero-Knowledge-Proofs, und nutzt auch nur dort die Root des Proofs, also wirklich nur ein Bruchteil der eigentlichen Information. Was macht man mit den richtigen Daten, ist dann natürlich die offensichtliche nächste Frage. Die sind ausgelagert auf Data Availability Layer. Das ist auch in der Roadmap von Ethereum. Ist im Moment aber auf Third Parties verlagert. Also man kennt vielleicht Eigenlayer, EigenDA oder Celestia. Das sind so die typischen Protokolle für Data Availability. Das weiß ich noch nicht genau, wie Solana das vorhat. Also man steigert natürlich da wieder die Abhängigkeit von Drittparteien, die dann auch für diese Data-Verfügbarkeit zur Verfügung stehen und versucht einfach den Fußabdruck der Blockchain zu minimieren. Solana hatte da bisher sehr, sehr viel Fokus auf Execution, also Speed der Transaktionen. Jetzt wird quasi in Sachen Speicherverbrauch on-chain optimiert. Sehr spannender Schritt. Interessante Diskussionen auf X, Twitter, ob das nicht auch eine Layer 2 sei. Und da hat man sich auch mit guten Argumenten gewehrt. Nee, das ist schon was anderes, weil man viele Probleme, die Layer 2s auf Ethereum im Moment hatte, immer noch hat, umgeht, weil man halt alles auf seiner Layer 1 festhält. Also sehr, sehr spannende Entwicklung. Bin sehr gespannt, was andere Blockchains damit machen. Also das ist gerade so die Rolle von Solana, mit überraschenden, sehr spannenden Innovationen aufzuwarten, die auch recht schnell umzusetzen. Es ist also alles verfügbar, soweit ich das verstanden habe. Muss halt nur zumindest auf dem Testnet verfügbar und muss halt eingesetzt werden. Die andere News von Solana, die ich auch sehr beachtlich finde, sind sogenannte Solana Actions und Blockchain Links. Das ist ein bisschen geklaut von Farcaster, die Anfang des Jahres mal mit ihren Frames erfolgreich waren. Das ist eine Social Media Plattform auf Ethereum eher. Und die Idee ist, dass ich wie so ein iFrame in meinem HTML habe, um einfache Interaktionen direkt aus diesem eingebetteten Fenster möglich zu machen. Also man denke so an Spenden, an irgendwen, an mit einem Klick zu kaufende günstige NFTs, solche einfachen Interaktionen. Und Solana Actions sind so implementiert, dass das irgendwo implementiert werden kann. Also es ist implementiert für X Twitter, ohne dass die das selber unterstützen müssen, sondern einfach in einen Tweet über einen Link implementiert und die Wallet im Browser, die interpretiert diesen Link nun so, dass dann ein entsprechendes Fenster quasi in place eingeblendet wird und ich irgendwas damit tun kann in diesem Fenster direkt. Das soll auch auf Discord und andere Social Media Tools implementiert werden, diese Links. Also sehr, 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 sehr spannende Entwicklung. Eigentlich Web3. Also eigentlich sehen wir hier, dass das wirklich diese Blockchain-Innovation jetzt wirklich in das Web, das ein unbedarfter Nutzer sieht, nahtlos integriert werden. Hier natürlich mit der Voraussetzung, dass er eine Wallet in seinem Browser installiert hat. Aber dann wird quasi diese Funktionalität von außen reingebracht. Sehr, 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 sehr spannender Approach. Muss man sehen, wie das bei den Nutzern ankommt.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode. Also eine viel stärkere Integration in Fenster und Websites, die man im Web 2 nutzt und kennt, ohne dass da die Web 2 Betreiber überhaupt irgendwie was zutun müssen, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Sondern man kann halt also viel einfacher über solche iFrames, was dann kleine Fenster sind, die einfach integriert werden können in die Website, auf die Wallet und auf das Netzwerk zugreifen, und somit kommen die beiden Welten natürlich direkt zueinander, ohne dass die HTML-Welt aus dem Web2-Bereich unbedingt angefasst werden muss.
Da lässt sich natürlich nur fragen, was die SEC davon hält, weil dann ist ja der den Link, also wer ist jetzt der Unregistered Broker? Die Wallet, der den Link auf Twitter richtig formatiert hat und gepostet hat. Also das ist die nächste Frage, weil natürlich kann ich auch einen Trade oder ein Staking in so einen Blockchain-Link integrieren, und da geht die Diskussion dann munter weiter, die wir vorhin hatten. Vielleicht letzter Punkt zu Solana. Auch eher überraschend hat VanEck einen Solana Spot ETF angekündigt. Wahrscheinlich auch hier, um die Stimmung zu pro ETF zu nutzen. Die Analysten geben dem erstmal wenig Erfolgsaussichten, dass das dieses Jahr durchgeht, weil Solana die Futures-Märkte fehlen, die Bitcoin und Ethereum schon hatten. Es wird also auch sehr, sehr spannend zu beobachten sein, ob da jemand nur das Wasser testet, wie kalt es ist, oder ob das ein ernst gemeinter Antrag ist. Aber man sieht auch hier Solana in the News und wird natürlich versucht, die Welle zu reiten.
Also sehr spannend auch hier. Solana, kann man ja sicherlich sagen, ist ja einer der am best positionierten Competitors von Ethereum, was weiterhin ja, glaube ich, so die Smart-Contract-fähige Plattform ist, die am bekanntesten ist, wo auch die meisten Innovationen stattfinden. Aber ich glaube, Solana, ich will nicht sagen, holt auf, weil sie sind schon seit langem ein starker Competitor, aber geben auf jeden Fall weiter Vollgas. Und wir hatten ja auch gemeinsam im gemeinsamen Podcast den Peter Großkopf, der ja auch, glaube ich, wirklich ein Solana-Verfechter ist und an die Entwicklung und Erfolge von Solana glaubt und da jetzt seine Bank drauf aufbaut, ja, auf einem privaten Solana-Netzwerk, aber dennoch also stark in dieser Solana-Community unterwegs ist. Also ganz spannend, ich bin da gar nicht so stark involviert, aber bin sehr froh, dass wir da jetzt auch deine Insights hier darstellen können.
Ja, danke. Ich glaube, die Iron Bank von Peter wird diese News mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen.
Ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Wir haben noch einen kleinen Teil zu Mika mitgebracht, und zwar eben hier, wie am Anfang angekündigt, mit dem Fokus auf Stablecoins. Und jetzt ist es so, ab dem 30. Juni, ja, also wir nehmen hier am 29. auf, das heißt eigentlich jetzt ab morgen, beziehungsweise dann ab Montag, dem 1. Juli natürlich, treten dann in Europa eben die neuen Regeln für Stablecoins im Namen der MiCA-Verordnung in Kraft. Ja. Das bedeutet, da werden einige neue Regelungen dann für Stablecoins auch gelten. Und die haben natürlich einiges an Auswirkungen auf den Markt hier im europäischen Wirtschaftsraum, der von der MiCA betroffen ist. Denn nur bestimmte regulierte Unternehmen dürfen eben dann Stablecoins ausgeben und auch öffentlich anbieten, die dann eben eine E-Geld-Lizenz haben und diesen Stablecoin als E-Geld-Token ausgeben. Und viele existierende Stablecoins, beziehungsweise die absoluten meisten Stablecoins, gerade US-Dollar denominiert, die fallen eben nicht in die Kategorie und unterliegen dann daher eben auch den Einschränkungen. Ja, ganz vorne mit dabei natürlich Tether. Und das ist sicherlich auch der Streitpunkt oder der Knackpunkt in der Industrie. Wie geht man mit Tether um? Ja, und ich meine, Tether ist, wenn man sich auch mal Tether gegen USDC anschaut, also USDT gegen USDC von Circle, dann ist Tether ganz klar der Crypto-Trading-Stablecoin an zentralen Börsen. Ja, also USDC hat sich da bisher in den letzten Jahren nicht wirklich durchgesetzt, als Crypto-Trading-Stablecoin an zentralen Börsen genutzt zu werden. Das heißt, wenn man sich Krypto kaufen möchte an großen Börsen, dann läuft das Handelspaar eigentlich immer gegen Tether, auch an europäischen Kryptobörsen. Ja. Und genau da wird es jetzt also spannend, wie gehen diese Kryptobörsen dann eben damit um, dass Tether eigentlich ja nicht MiCA-compliant ist und somit eigentlich auch nicht angeboten oder genutzt werden dürfte. Da haben wir jetzt eben doch wirklich konkrete nächste Schritte gesehen, beziehungsweise die wurden verkündet von Binance und Kraken. Die haben sich sehr stark und öffentlich dazu geäußert. Und beide werden also die Verfügbarkeit von diesen nicht autorisierten Stablecoins, eben insbesondere Tether, doch dann einschränken. Ja, also meistens werden da schrittweise Änderungen in den Produktbeschränkungen eingeführt, um dann eben auch Marktstörungen zu minimieren und dennoch aber über die Zeit, zumindest über die nächsten Wochen und Monate, dann die Compliance mit der neuen Regel zu gewährleisten. Das wird dann möglicherweise auch dazu führen, Kraken ganz konkret hat es gesagt, die eben dann auch USDT in der EU abschaffen wollen, beziehungsweise nicht mehr weiter unterstützen wollen. Die Frage ist dann aber natürlich, was soll denn USDT, also Tether, ablösen? Ja, und da fehlt es aktuell sicherlich noch nach einer Alternative oder die Alternative fehlt. Und demnach soll man also schrittweise zu so einem regulierten Stablecoins wechseln können. Und Binance wird zum Beispiel auch so eine Convert-Funktion einführen, dass dann nicht autorisierte Stablecoins nur noch im Verkaufsmodus genutzt werden können, dass man also rauskommt aus diesen Stablecoins, ja. Und dass dann auch die Wallet-Services weiterhin angeboten werden, aber halt über die Zeit die Trading-Paare gegen andere Stablecoins abgelöst werden. Ja, das kann man natürlich nicht sofort machen, aber es gibt jetzt also konkrete Pläne, wie die da vorgehen möchten. Also sicherlich eine sehr spannende Entwicklung und noch mit vielen Fragezeichen, wie es dann da konkret weitergeht, aber halt eben klare Ankündigungen, dass hier nächste Schritte gegangen werden sollen. Und Tether, auch natürlich ganz interessant, wie gehen die damit um? Die wollen sich jetzt also doch auch mit der Regulierungsbehörde mal auseinandersetzen. Das ist ja dann die EBA, gerade für große Stablecoins. Und es ist aber bisher total unklar, wie sie da wirklich die EU-Anforderungen erfüllen können. Mir ist nicht bekannt, dass sie sich da bereits drum gekümmert haben. Also zum Beispiel auch einen europäischen Sitz erstmal zu schaffen und zu gründen und dann natürlich auch eine E-Geld-Emissions- oder E-Geld-Instituts-Antrag, ja, bei einer europäischen Regulierungsbehörde einzureichen. Das ist mir alles nicht bekannt. Und das ist ja bei anderen Stablecoins bereits der Fall. Ja, wenn es jetzt um Euro-Stablecoin geht, haben wir da schon einige gesehen. Aber auch US-Dollar-Stablecoins sind ja reguliert durch die MiCA. Und ja, also wir werden da weiterhin einen Blick drauf haben, wie es da weitergeht. Das kann durchaus zu ganz neuen, interessanten Marktdynamiken führen, die natürlich dann auch den Euro-Stablecoins, die gerade in der Umsetzung oder in der Planung sind, dann auch einen guten Push geben können, dass die dann wirklich also relativ schnell dann auch die Nachfrage bekommen durch die Kryptobörsen, die wirklich eine Antwort brauchen, wie sie überhaupt mit nicht regulierten Stablecoins umgehen in der Zukunft.
Manu, ich halte das also auch für eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit, was jetzt im Juli, August im Stablecoin-Umfeld passiert. Was vor allem mit den Stablecoins passiert, die quasi schon jetzt am Markt sind, also vor allem mit den europäischen, die sich auch um die MiCA-Compliance bemüht haben. Sehr, sehr spannend, ob es hier auch so ein Shift, was die Währung angeht, weil bisher fristen die ja ein sehr, sehr, sehr minimalistisches Dasein, die Europact-Stablecoins. Das heißt, hier könnte die MiCA tatsächlich vielleicht auch unbewusst größeren Einfluss haben, als man sich das so vorgestellt hatte, weil ich glaube gar nicht, dass die Kryptobörsen so im ersten Fokus dieser Regulierung standen, sondern eher andere Use Cases und jetzt schlägt die so durch und sogar Tether wird kalt erwischt, was man sich auch natürlich auch fragen kann, wieso die kalt erwischt werden, wenn das seit 2 Jahren so in den News ist und man ja jetzt quasi im Juni, also so wirkt es ja, es wirkt wirklich so, als kümmert man sich jetzt da um die Realität, die da plötzlich am Himmel erscheint. Das ist schon sehr interessant, wie unterschiedlich Circle und Tether mit MiCA die letzten 2 Jahre umgegangen sind. Da ist Circle doch viel proaktiver aus meiner Sicht gewesen.
Ja, und ich glaube, da zeigt sich auch ganz klar die unterschiedliche Kultur in den jeweiligen Projekten und Unternehmen. Ja, also Tether ist wirklich weiterhin ja eigentlich ein komplett unregulierter Stablecoin. Die Emittentin von Tether, also von USDT ist ja Tether, sitzt irgendwo in den Bahamas, glaube ich, hat sich bisher um Regulierung relativ wenig gekümmert, hat auf Basis des Marktdruckes, glaube ich, selber entschieden, dass sie die weniger liquiden Assets abstoßt und also immer stärker in Richtung hochliquide Assets geht. Also ist ja jetzt auch zu einem sehr, sehr großen Anteil eben durch kurzläufige Staatsanleihen gedeckt. Ich meine, das ist natürlich auch ein regulatorischer Push, den sie da schon vor 2 Jahren, glaube ich, bekommen haben, die Transparenz und die Sicherheit zu erhöhen. Aber dennoch, der USDT wurde schon sehr viel sicherer, das muss man ganz klar sagen. Dennoch haben sie keinerlei Lizenzen. Ja? Das habe ich jetzt bisher nicht mitbekommen, dass sich daran auch was ändert. Wohingegen Circle, die sind ja wirklich extrem daran erpicht, auch aus diesem Krypto-Use-Case eigentlich rauszukommen. Ja? Also weg von reinen, ich sag mal, etwas nebulösen, vielleicht für manch wirkende DeFi-Applikationen oder auch vom Krypto-Trading hin zu wirklich ein Zahlungsmittel auf die Beine zu stellen. Ja, also was für Cross-Border-Zahlungsverkehr genutzt werden soll, für Remittances genutzt werden soll, rein in die Realwirtschaft, ja, dass man also wirklich Stablecoins auch als US-Dollar oder als Euro, wie wir heute digital Euros transferieren, auch nutzen könnte. Ja. Und wenn man das will, dann muss man sich natürlich viel mehr mit der Regulierung beschäftigen. Und das zeigt sich hier, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr deutlich, wie unterschiedlich die Unternehmen damit umgehen. Ich meine, Circle hat ja relativ früh gesagt, wir wollen auch einen Euro-Stablecoin, einen regulierten Euro-Stablecoin aus Frankreich dann anbieten. Und die sind da sicherlich sehr erpicht und dahinter, so bald und schnell wie möglich auch einen Mika-regulierten Stablecoin auszugeben. Ich bin sehr gespannt, wann dann die ersten Stablecoins dann jetzt ab Juli auch auftreten und eine entsprechende, ja, mit einer entsprechenden Lizenz dann ihre Services anbieten können.
Dann kommen wir doch zum nächsten Thema, wenn wir schon so US-lastig sind. Wir wollten noch mal kurz auf die politische Stimmung in den USA einschwenken. Und ich habe mir da noch mal genauer angeschaut, was da so alles passiert ist, weil es ist wieder viel passiert. Aus dem Mai hatten wir ja die heiße Diskussion in den USA um diesen SAB 121, den Staff Account Bulletin von der SEC. Worum ging es darin? Das Stück kommt aus dem Jahr 2022. Es geht um die Accounting-Pflichten und Schutzmaßnahmen für Marktteilnehmer im Bereich Crypto-Asset-Verwahrung. Ja. Die SEC fordert dort, dass neben vielen Rahmenbedingungen auch, dass diese Crypto-Assets, die verwahrt werden, als Verbindlichkeiten in der Bilanz der entsprechenden Marktteilnehmer aufzuführen seien. Und daraus entstand eine Riesendiskussion. Auch hier wieder, ich glaube, die Grundintention absolut fair. Wenn ich Kryptoassets für meine Kunden verwahre, dann muss ich nach den Regeln spielen. Und natürlich ist die Gefahr, dass ich diese Kryptoassets auch verliere, wenn ich die Schlüssel dahinter nicht sauber verwalte. Also grundsätzlich glaube ich eine sinnvolle Stoßrichtung. Trotzdem ist es natürlich behindernd, wenn ich so viele Sicherheiten auf meiner Bilanz habe, also wenn das mein Kerngeschäft ist und ich das Ganze nochmal als Sicherheit hinterlegen muss, ist das natürlich ein Gamechanger und für viele Banken auch, glaube ich, die Entscheidung, sich in diesen Kryptogeschäften überhaupt nicht zu bewegen. Und das wurde ja im Mai gekippt, also der Senat, mehrheitlich besetzt mit Republikanern, aber auch mit Unterstützung der Demokraten, hatte am 16.05. diesen Bulletin gekippt und Biden hatte sofort angekündigt, dass er sein Veto dagegen einlegt und das hat er dann getan. Anfang Juni kam dieses Veto. Schauen wir, was als nächstes passiert, wie damit umgegangen wird. Es wurde natürlich von vielen Seiten kommentiert, unter anderem die Senatorin Loomis hat da wieder die Biden-Regierung scharf kritisiert, dass es eigentlich wieder darum geht, diesen SEC-Overreach wieder doch zu schützen. Ja, wir landen immer wieder bei demselben Thema, das wir eingangs schon erwähnt hatten. Und das Ganze führte dann dazu, dass Krypto plötzlich ein Wahlkampfthema in den USA wurde. Donald Trump hat sich sehr, sehr stark pro Krypto positioniert, hat darauf hingewiesen, dass er auch Kryptospenden entgegennimmt. Gab dann auch recht prominente Krypto-Anhänger, wie unter anderem den Co-Founder der Börse Kraken, der ihm da 1 Million in Ethereum überwiesen hat, der Jesse Powell. Also Trump hat wie so oft das Momentum der News genutzt, um die hinter sich zu ziehen. Biden hält sich sehr zurück. Interessant war ja die erste Präsidentschaftsdebatte diese Woche, wo das Thema dann überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil es natürlich auch in den USA wichtigere Themen gibt. als Krypto. Spannend ist, was Analysten wie Bloomberg dazu sagen, was diese Wahl wohl für Folgen hat. Der sehr bekannte Analyst Eric Balkunas hatte dann spekuliert, ja, wenn wir einen Regierungswechsel zu Trump sehen, dann könnte so jemand wie Hester Peirce die SEC übernehmen. Also das ist so die Hoffnung, die da teilweise mitschwingt. Ist das sehr, sehr klar, wer bei der SEC kryptofreundlich und eher skeptisch ist. Und da wird sehr, sehr interessant sein, was diese Wahl für die SEC nach sich zieht. Ein letztes kurzes Statement. Auch der Prozess SEC gegen Ripple ging weiter. Ripple hat da beantragt, eine niedrigere Strafe von 10 Millionen US-Dollar zu beantragen, statt der geforderten 870. Man bezieht sich da auf irgendwelche Deals, die die SEC mit Terraform in dem Do-Kwon-Umfeld letztendlich eingeleitet hatte. Aber da wird Äpfel mit Birnen verglichen. Die einen reden von Anteil von Gewinnen, die anderen von Anteil von Umsatz, der da als Strafmaß maßgeblich sei. Also spannend, der Kampf geht weiter, wer da was zu zahlen hat. Ganz ungeschoren wird Ripple aber aus diesem Ding nicht hervorkommen, habe ich den Eindruck.
Ja, zwei Punkte, die ich noch mit aufnehmen wollte zu der ganzen Entwicklung in den USA. Einmal nochmal zu SAB 121. Was da wirklich so interessant ist, ist diese Regel, die spielt halt mit einer Basel-Anforderung einher, oder die gehören eigentlich zusammen, denn was passiert, wenn Unternehmen Krypto in ihre Bilanz aufnehmen, wenn sie das für ihre Kunden verwahren? Naja, sie nehmen dieses Krypto auf die Aktivseite und geben dann halt eine Verbindlichkeit aus, die dann eben den Anspruch auf diese verwahrten Kryptos zu geben. An sich ist es schon mal irgendwie blöd, weil wenn man dann bei einem Verwahrer die Kryptos liegen hat, hat man eigentlich nur einen Anspruch gegenüber dem Verwahrer auf Auszahlung von Krypto und nicht wirklich das Krypto selber. Das ist bei Wertpapieren anders. Die können im Sondervermögen ausgelagert werden, sind dann gar nicht Teil der Bilanz. Ja. Das ist mit Krypto aber so, insbesondere in den USA, durch diese SEB 121-Regel eben nicht möglich. So, und das Problem für die Banken ist jetzt, diese Basel-Richtlinie, die verpflichtet die Banken eben 100% Eigenkapital gegen Kryptoassets zu halten. Und das bedeutet also, dass es unglaublich teuer wird, weil Eigenkapital ist natürlich eine Zielgröße in der Banksteuerung, die optimiert wird. Ja? Und da muss man sich halt eben überlegen, für was möchte ich mein Eigenkapital letzten Endes einsetzen. Ja? Und wenn das andere Institute wie Nichtbanken, die ja auch Krypto verwahren können, nicht machen müssen, dann können die natürlich sehr viel günstiger letzten Endes Krypto verwahren. Und das war einer der Hauptgründe, warum sich Banken bisher überhaupt nicht in Amerika mit Kryptoverwahrung beschäftigen konnten. Und es hat halt dann dazu geführt, dass die ETFs, die ja jetzt in den letzten Monaten massiven Zufluss erhalten haben, dass diese Kryptos, die die ETFs letzten Endes decken oder in die ETFs investieren, vor allem bei Coinbase gehalten werden. Und das ist also sicherlich ein Problem, hohe Konzentration. Und das, was da diskutiert wurde dann im Kongress und im Senat dann auch, war halt eben, dass man sagt, diejenigen Institutionen, die ja am meisten Erfahrung in der Verwahrung von Securities und auch von digitalen Werten haben, das sind Banken, ja, also Depotbanken, und die können aktuell überhaupt keine Krypto verwahren. Darum ging es praktisch. Und da gab es unisono, wie du es gesagt hast, über beide Parteien hinweg, bipartisan wird es ja dann immer genannt, eigentlich Zustimmung, dass man den abschafft. In der letzten News-Episode hatten sich Max Vargas und Alex da doch sicher gefühlt zu sagen, die glauben nicht, dass Biden dann wirklich sein Veto einlegt, und dann hat er es doch gemacht. Also es ist schon beeindruckend. Was ich so gelesen habe, ist, dass das Thema wohl noch nicht vorbei sein soll und dass man da noch weitere Gesetze plant. Die müssen natürlich jetzt wieder vorbereitet werden, dann diskutiert werden, die auch den SAB 121 abschaffen wollen. Ja, weil man einfach mit dieser Situation nicht zufrieden ist, dass nur Nichtbanken letzten Endes Krypto verwahren können. Und wenn man dann dieses Bulletin abschafft, könnte man eben Krypto auch als im Sondervermögen verwahren. Ja, das wäre für die Banken sicherlich dann auch ein riesen neuer Geschäftsbereich. Ja. Und die stehen da sicherlich auch schon bereit und hoffen, dass das dann auch passiert.
Ja. Ich glaube halt, dass mehr in diesem Bulletin drinsteht als nur die Bilanzierung. Und der Rest macht wahrscheinlich sogar viel Sinn. Und das macht die Situation, glaube ich, wieder schwierig, dass verschiedene Aspekte zusammengefasst werden, und wenn das ganze Ding abgeschafft wird, dann hat man auch die Benefits letztendlich nicht, aber spannender Take, und wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, welche Rolle die Banken in diesem Crypto-Space spielen. Und sie müssen eine Rolle spielen aus meiner Sicht. Das ist ganz wichtig, dass wir hier auf eine realistische Einschätzung und marktgängige Regeln kommen, dass wir ein Level Playing Field haben. Sonst sehe ich da echt größere Probleme und auch wieder im Sinne des Anlegerschutzes Probleme auf uns zukommen. Dann war FTX-Skandal nicht die letzte Nummer, die wir in diesem Maßstab gesehen haben.
Ja, und ein Gedanke noch zu Trump. Also ich finde es wirklich beeindruckend, wie er da manche Situationen perfekt nutzt. Und ich glaube, gerade im Lager der amerikanischen Krypto-Industrie kann er da wahrscheinlich auch sehr, sehr gut punkten. Denn, ich meine, machen wir uns nichts vor, Krypto ist ein wahnsinnig emotionales und auch ideologisches Thema weiterhin. Ja, also gerade so die Verfechter, die einen reinen Krypto- und dezentralen Fokus fahren, denen ist das wahrscheinlich im Wahlkampf sogar noch das Wichtigste, dass der Präsidentschaftskandidat sie mit ihrer Vision und ihrer Anschauung eben unterstützt. Und ich glaube, das versteht er ganz deutlich. Ich weiß nicht, ob er da wirklich dran glaubt, dass er unbedingt jetzt hier Krypto nach vorne bringen muss. Aber für ihn im Wahlkampf ist das perfekte Thema, ja. Und ich meine, das ist keine zu unterschätzende Menge an der Bevölkerung. Ich meine, wir reden jetzt hier sicherlich nicht von riesigen Prozentansatz, aber in einem engen Wahlkampf braucht es natürlich überall zusätzliche Unterstützer, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann halt die Kryptoindustrie auch sagt, weißt du was, dieser Kandidat, der unterstützt Krypto bedingungslos, dann ist es auch mein Kandidat, egal was er in anderen Bereichen auch sagt. Ja. Also wahrscheinlich ein sehr cleverer Play von ihm, sich hier die Kryptoindustrie auf seine Seite zu holen. Gut, dann wir verfolgen natürlich auch den Wahlkampf in diesem Jahr und schauen mal, wie es da noch weitergeht und was da im Bereich Krypto und Politik so passiert. Einen letzten Block mit Blick auf die Uhr fasse ich den auch mal etwas kürzer. Habe ich noch mitgebracht zur Adoption in TradFi, also im traditionellen Finanzsektor von Blockchain und insbesondere von Wholesale-CBDC. Und gab es wirklich wieder einige spannende Meldungen. Das ist jetzt natürlich wieder ein etwas anderer Bereich, weil wir hier weiterhin von Private Blockchains eher sprechen, ja. Dass also hier institutionelle Blockchains aufgebaut werden, die beschränkt sind, wo nur diejenigen teilnehmen können, die dann auch zugelassen werden von Gatekeepern, ja, und das sind dann eben meistens dann auch, ich sag mal, nur Banken, ja, die dann da Zugriff haben, aber eben auch Zentralbanken. Und da gab es einige interessante Meldungen aus der ganzen Welt. Einmal das Projekt Mbridge, das hatten wir auch schon ein paar Mal diskutiert in diesem Podcast hier. Das ist praktisch eine gemeinsame Infrastruktur, eine gemeinsame Blockchain von bisher 4 Zentralbanken. Jetzt kam eine 5. Zentralbank dazu. Also die bestehenden war Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate, China und Hongkong. Und nun kommt auch die saudische Zentralbank dazu. Und über diese Mbridge-Plattform soll dann eben hier in Multiwährungen Zahlungen grenzüberschreitend getätigt werden können, inklusive FX. Ja? Und das Ganze dann eben in Zentralbankgeld, also in Wholesale-CBDC, was es heutzutage einfach nicht gibt. Ja? Also das ist praktisch ein komplett neuer Ansatz, wie auch Cross-Border-Zahlungsverkehr funktionieren könnte und dann jetzt eben auch funktionieren kann, denn sie haben den Status des Minimum Viable Products erreicht. Das hatten sie Anfang des Jahres schon angekündigt, dass sie eben gegen Mitte des Jahres hier ein erstes MVP-Produkt für Live-Transaktionen darstellen wollen. Ja. Und also nochmal, normalerweise werden Cross-Border-Zahlungen immer über Bankkonten abgewickelt, die bei großen Korrespondenzbanken gehalten werden. Und hier kommen jetzt die Zentralbanken mit rein und sagen, naja, das können wir doch auch selber machen und nutzen dafür eine Multicurrency-Blockchain, die dann eben hier Wholesale-CBDCs gegeneinander swappen kann. Ja, also für Banken durchaus mehr Konkurrenz und natürlich spannend, weil hier eben auf einer privaten Ethereum-basierten Plattform letzten Endes Zahlungsverkehr abgewickelt werden soll, im großen Stil.
Ist natürlich auch wieder ein Zeichen der Geopolitik aus meiner Sicht. Wenn man anschaut, wer da wieder mit wem zusammenarbeitet, ist schon sehr, sehr interessant, welche Blöcke sich da mittlerweile bilden. Ich glaube, da stehen wir spannenden Herausforderungen gegenüber und da kann man nur an alle Beteiligten appellieren, diese Grenzen vielleicht auch sehr bewusst zu überwinden. Und mich würde sehr freuen, wenn bei solchen Projekten auch westliche Staaten sich einklinken, um zu sehen, was da wirklich passiert. Also das erschreckt mich immer so ein bisschen, wenn ich sehe, wie sich da abgegrenzt wird mittlerweile.
Ja, was bei dem Projekt interessant ist, also man kann auch als Zuschauer praktisch teilnehmen, als Observer. Und die Anzahl der Zentralbanken und auch Geschäftsbanken ist nochmal gestiegen, ist jetzt, glaube ich, bei über 30. Also die versuchen schon zu verstehen, was da passiert. Aber, und das ist eigentlich die perfekte Überleitung auch zu dem nächsten Projekt, das Projekt Agora von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist praktisch eine Antwort des Westens, so könnte man es fast sagen, auf dieses Projekt der Mbridge. Die Mbridge wird zwar auch von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, von dem lokalen Innovation Hub aus Hongkong unterstützt, aber jetzt gibt es eben auch zentral von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich dieses Projekt Agora, wo 7 weltweite Zentralbanken zusammengeführt werden und eben auch 30 globale Geschäftsbanken sollen da zusammengeführt werden, um ein noch umfassenderes Projekt zu starten, wo eben nicht nur in Zentralbankgeld gesettelt werden soll, sondern auch in Geschäftsbankengeld. Das heißt, man behält dieses zweistufige Geldsystem bei. Ja, das geht ganz stark in Richtung dieses Regulated Liability Netzwerks. Das haben wir auch schon immer mal wieder über die letzten Monate und Jahre vorgestellt, wo man eben auch Zentralbankgeld und Geschäftsbankengeld auf einer Infrastruktur hat oder auf einer Infrastruktur, die mehrere Infrastrukturen miteinander verbindet, ja, also mehrere Netzwerke miteinander verbindet. Und ja, das Projekt Agora, das wird jetzt also noch dieses Jahr starten. Da gab es jetzt die Bewerbungsphase und bin da ganz gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ja, politisch könnte man das auch so deuten, dass das eigentlich eine Antwort so auf dieses nicht-westliche Projekt Mbridge sein soll, ja, wo jetzt China natürlich ein großer Treiber ist bei Mbridge. Und ja, China und die Vereinigten Arabischen Emirate, wie aber auch Saudi-Arabien, die haben sowieso sehr große wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Zusammenhänge und Verknüpfungen. Und es wird so spannend, was diese Technologie auch für Geopolitik mit sich bringt, ja, wenn dann eben auch ja, Güter, Waren und Dienstleistungen nicht mehr in US-Dollar bepreist werden, sondern dann in lokalen Währungen, kann das über Mbridge relativ einfach dann inklusive FX abgewickelt werden. Und Agora will hier also eine Antwort liefern. Ja. Bin da sehr gespannt. Das verfolgen wir also sicherlich auch über das nächste Jahr sehr aktiv. Und in einem zweiten Projekt setzt die BIS oder will die BIS eben auch FX in Zentralbankgeld in Wholesale CBDCs noch besser untersuchen. Das Projekt heißt Rialto und das wird sicherlich dann auch alles zusammenspielen. Ja? Da werden sicherlich unterschiedliche Methoden nochmal untersucht, wie man dann in tokenbasierten Geldern eben FX darstellen kann. Wir haben da ja auch in der Vergangenheit schon von der BIS ein paar Projekte gesehen, wo auch so Automated Market Maker Prozesse genutzt wurden und kein zentrales Limit Order Buch mehr genutzt wird. Ich bin da gespannt, da gibt es noch nicht so viele Updates zu, was da genau untersucht werden soll. Aber die BIS schaut sich also hier auch weiterhin die neue Technologie an und versucht hier ja auch für FX neue Möglichkeiten bereitzustellen.
Also was ich da sehr spannend finde, ist diese Mischung aus Wholesale CBDC und Commercial Bank Money Tokens, wie das zusammenspielt. Weil in meinem Kopf konzeptionell sind es doch sehr, sehr verschiedene Welten. Das eine spielt sich hinter den Kulissen zwischen den Geschäftsbanken und der Zentralbank ab. Wir sehen ja auch in Deutschland sehr, sehr spannende Versuche, Commercial Bank Money Tokens zwischen den verschiedenen Banken mit diesen Colored Coins voranzutreiben, die dann ja aber, wenn man das sich genauer anschaut, sogar in den Blockchains, ne, am Kunden wieder laufen und nicht in der verschlossenen Tür. Das heißt, die Grundanforderungen dieser verschiedenen Formen von Geld, die wir da sehen, die sind teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Und also ich werde auch im zweiten Halbjahr viel tiefer da reinsteigen. Welches Geld braucht man eigentlich für welche Use Cases? Ich glaube, es wird noch zu selten vom Use Case und vom Anwender wirklich gedacht. Und technisch gibt es Limitationen an verschiedenen Stellen. Also in dem Moment, wo ich das verschieden umsetze, habe ich Medienbrüche dann zwischen verschiedenen Blockchains zum Beispiel, was wieder Nachteile nach sich zieht, die man überwinden kann. Na klar, aber es ist schon spannend, das Ganze holistisch zu betrachten und dort tiefer reinzugehen. Also sehr, sehr spannende Entwicklung und aus meiner Sicht wieder ein Beleg, dass diese Technologie nicht mehr weggeht. Also es ist so tief überall angekommen. Es ist keine Frage mehr, ob das gebraucht wird, sondern wann und wie es zum Einsatz kommt. Ich glaube, das ist hier in dieser News-Episode wieder sehr, sehr deutlich geworden.
Ja, und dann gab es noch zwei Meldungen, die fasse ich kurz, was das Settlement von Wertpapieren betrifft in Wholesale Central Bank Digital Currencies. Und da geht es einmal um die Fortführung von dem Schweizer Helvetia-Projekt. Nochmal hier zur Hintergrund, die Schweizer Zentralbank, die SNB, die hat auf der SDX, also auf der Six Digital Exchange, was also ein Wertpapier-Handelsplattform im MTF mit einem CSD angebunden in der Schweiz ist. Und auf dieser Plattform hat die SNB, also Wholesale CBDC, ausgegeben. Die ist R3 Corda basiert und somit hat man also hier wirklich eine geschlossene Infrastruktur. Ja, Private Blockchain, ja, R3 Corda, aber dennoch sind Wertpapiere und auch Geld auf derselben Infrastruktur und können also direkt miteinander abgewickelt und getauscht werden. Da gab es erste Pilottransaktionen. Die Weltbank hatte da auch eine Anleihe platziert und gesettelt und das soll jetzt 2 Jahre nochmal verlängert werden, um noch mehr Transaktionen den Raum zu geben, dort abgewickelt zu werden. Und dann gab es eine andere Meldung noch, und zwar Finality und HQLAX. Das sind zwei Institutionen und zwei Projekte aus dem Privatsektor. Die haben auch eine, und du hast es gerade gesagt, blockchain-übergreifende Transaktion abgewickelt. Das heißt, hier hat man zwei Systeme miteinander verbunden. Das ist einmal R3 Corda und einmal eine Hyperledger Besu, also eine private Ethereum-Blockchain miteinander verbunden. Atara war da wieder stark involviert. Das ist ja so ein Fintech, was gerade im Bereich Hyperledger Besu Core-Entwicklungsdienstleistung anbietet, für Finality das System baut und auch Brücken zu R3 Corda baut. Und was hat man da gemacht? HQLAX, das ist ja eine Plattform, wo Großbanken investiert sind. Das ist hier BNP Paribas, BNY Mellon, Citi, Deutsche Börse, Goldman Sachs und auch JP Morgan, also wirklich Schwergewichte. Und die hatten in den vergangenen Monaten schon so Intraday-Swap-Transaktionen machen können, wo also ein Delivery versus Delivery letzten Endes dargestellt wurde, also wo Wertpapiere gegeneinander getauscht wurden. Da wird häufig dann ein sicheres Asset, wie so eine kurzläufige Staatsanleihe zum Beispiel, gegen ein Basket von Aktien getauscht. Und das konnte da über die Plattform schon gemacht werden. Da gab es auch schon sehr, sehr viel Volumen. Und jetzt, wenn man eben auch den Cashlag noch hinzufügen, da gab es in der Vergangenheit auch schon erste Testtransaktionen. Das hat man jetzt nochmal fortgeführt und hat eben den Finality-Token davon genutzt. Finality, nochmal auch zum Hintergrund, das ist auch ein Fintech, auch sehr große Finanzmarktplayer mit dabei, Goldman, DTCC, State Street, UBS, BNP Paribas, auch BNY, Barclays, die COBA, ING, aber auch Euroclear, also auch wirklich Schwergewichte, die investiert sind. Und Finality will also ja Zentralbankgeld praktisch indirekt auf einer privaten Blockchain ausgeben, indem sie bei Zentralbanken ja so Sammelkonten halten und dann einen Token ausgeben, der letzten Endes dieses Zentralbankgeld darstellt. Ja, und die sind jetzt in UK schon live, sind zugelassen als Zahlungssystem und wollen dann eben auch in Euro und auch in US-Dollar entsprechende Token anbieten, die dann indirekt Zentralbankgeld darstellen. Und hier arbeitet man eben auch dann mit HQLAX zusammen, um dann Intraday Repos darzustellen. Also das ist praktisch ein Swap von Collateral, also meist sehr sichere Assets wie kurzläufige Staatsanleihen, eben dann gegen Geld. Und das ist heutzutage noch nicht möglich. Das ist immer T plus 1 gesettelt. Das heißt, wenn man heute eine Repo-Transaktion machen möchte, bekommt man erst in T plus 1 das Geld oder die Wertpapiere und nicht instantan und in T0. Also, auch hier eine spannende Entwicklung im Bereich von, ja, ich sag mal, Zentralbankgeld-ähnlichem Token gegen Wertpapiere, die dann ein Delivery versus Payment ermöglichen. Ja, und dann vielleicht die allerletzte Meldung noch. Gratulation an beide Deka und Cashlink. Das kam gestern raus. Ja, beide deutschen Institute haben eine Krypto-Wertpapier-Registerführer-Lizenz bekommen. Das ist mein absolutes Lieblingswort. Krypto-Wertpapier-Registerführer-Lizenz. Das heißt, ja, Glückwunsch nach Frankfurt zu Deka und Cashlink. Ihr hattet ja bisher nur die vorläufige Lizenz, könnt jetzt aber eben auch mit der vollen Lizenz entsprechend ja Krypto-Wertpapiere unter dem unter dem elektronischen Wertpapiergesetz ausgeben. Ja. Also alles sehr lange Wörter, komplizierte Wörter, aber kurz gefasst Glückwunsch. Wir sind gespannt, was noch alles passiert. Genau. Ja, mit Blick auf die Uhr fassen wir uns kurz, glaube ich, für die Fundstücke. Stefan, du hast was mitgebracht.
Ja, ich kümmere mich oder ich betrachte die Welt ja sehr stark auch aus einer User-Perspektive und ich bin immer wieder glücklich, wenn die Technologie auch näher an die Menschen herangetragen wird. Und Ich weiß, im Moment sind NFTs kein großes Thema, aber es gibt eine recht neue Mobile-App, die nennt sich Floor, die einen ganz, ganz anderen Zugang zu dieser Welt der Sammler, der digitalen Sammler ermöglicht. Und da möchte ich die Zuhörer motivieren, vielleicht mal einen Blick reinzuwerfen. Da wird versucht, spielerisch an dieses Thema heranzugehen. Dann typischerweise NFTs unter 5 Euro angeboten oder auch kostenlos, um einfach mal das Gefühl zu bekommen, was das emotional macht, weil für mich wird das oft zu sehr auseinanderdividiert, das Finanzielle und das Emotionale oder das Soziale. Und genau das ist für mich die Faszination dieser Blockchain-Thematik für den Endkonsumer. Und hier haben wir einen schönen Fall, wo jemand es geschafft hat, eine User Experience hinzulegen, wie man die gewohnt ist, und die einen nicht total abschreckt bei der ersten Begegnung. Insofern ist Floor mein Fundstück der Woche.
Ja, und danke, Stefan. Ich habe ein Fundstück mitgebracht, was auch dich betrifft. Und zwar ist es der lang erwartete Report, an dem du gemeinsam mit dem Hagen Weiß von Dentons und dem Christoph Hock von Union Investment geschrieben habt. Das ist ja wirklich ein gutes Stück Arbeit gewesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir hatten uns ja auch schon bilateral mal unterhalten. Und ich glaube, ihr habt es wirklich gut hinbekommen, da einen guten Überblick zu geben, wo die Industrie steht und was da möglich ist. Eben in der Adoption von DeFi im Institutional Sektor, im traditionellen Sektor, gibt es wirklich sehr spannende Insights. Und vielleicht kannst du uns auch nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie ihr jetzt weiter damit umgeht und wo die Studie hoffentlich auch noch platziert werden wird.
Ja, es war in der Tat ein langer Prozess. Also am Ende des Tages hat es mich ein halbes Jahr meines Lebens gekostet, dieses Papier an den Start zu bringen. Aber es war die Mühe wert. Das ist immer ein Prozess und wir mussten jetzt auch wirklich rauskommen damit, weil die Welt sich so schnell dreht, wie wir in dieser News-Episode auch gehört haben. Aber es hat ein gutes Ende gefunden. Ich bin ganz stolz darauf. Sieht gut aus, sind 45 Seiten. Hoffentlich mit der guten Management-Summary am Anfang. Wir sind nächste Woche auf dem Point Zero Forum in der Schweiz und werden es dort auch gebührend vorstellen. Ich glaube, das ist ein gutes Umfeld, um so ein Paper auch zu positionieren. Ich selbst sitze auch in einem Roundtable, der sich um Public Permissionless Blockchains in der Finanzindustrie kümmert. Also fühle ich mich auch sehr geehrt, in einem erlauchten Kreis ans Beacon zu sitzen. Also dieses Paper gibt mir natürlich eine gewisse Legitimation, auch zu diesen Themen zu sprechen. Insofern hat sich die Mühe aus meiner Sicht auf jeden Fall soweit gelohnt und bin natürlich auch sehr, sehr happy über jedes Feedback von unseren Hörern.
Ja, kann ich nur empfehlen. Ihr findet natürlich wieder alle Links in den Shownotes. Und ja, dann würde ich sagen, setzen wir einen Haken dran. Über eine Stunde heute gekommen. Aber ich hoffe, es war interessant für euch Zuhörer. Stefan, vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme. Die erste News-Episode war, glaube ich, erfolgreich. Dann würde ich sagen, ja, wir freuen uns weiterhin natürlich über Kommentare und Bewertungen. Und bis zum nächsten Mal, Stefan.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.